Zum Anfang möchte ich dir gerade mal eine Frage stellen. Und zwar, du dir einfach selber kurz überlegen, wenn dass du Gott mehr suchst. Suchst du Gott dann mehr, wenn alles gut läuft, es dir super geht? Oder suchst du dann mehr Gott mehr, wenn es dir nicht so gut geht, wenn du verzweifelt bist oder wenn du nichts magst? Du musst dir kurz für dich selber überlegen. Momentan sind wir in der Predigtserie über den Hosea. Eine faszinierende Geschichte, wo Gott am Volk immer und immer wieder seine Treue erweist. Obwohl sich das Volk immer wieder abwendet von Gott. Der Hosea braucht auch immer wieder Bilder, um Sachen, die Gott ihm sagt, einfach dem Volk noch mal klarer zu sagen. Und auch der heutige Text, den wir zusammen anschauen werden, enthält viele Bilderreden drin, damit das Volk Israel das Ganze besser verstehen kann. Heute haben wir die vierte Predigt von dieser Predigtserie. Am Anfang hat uns Chiara erzählt, wie Gott am Volk immer und immer wieder treu war, obwohl das Volk immer wieder untreu war, wie wir es hier auch sehen. Der Michi hat die zweite Predigt gemacht und dort hat er angetönt, dass es am Volk mega gut gegangen ist. Und sie durch das eigentlich genau von Gott weggekommen sind. Auf das gehen wir heute noch etwas genauer ein. Der Manu hat in der dritten Predigt erklärt, wie Gott Priester gewarnt hat und angeklagt hat, weil sie sich auf Abwägen befunden haben. Der Manu hat über das Kapitel 4 erzählt und heute schauen wir das Kapitel 10 zusammen an. Dazwischen, so von Kapitel 4 bis Kapitel 11, dort drin befinden sich Gerichtsreden von Gott, wo er am Hosea sagt und der Hosea sagt es am Volk weiter. Und heute schauen wir das Kapitel 10 zusammen an. Und ich habe den Titel dort gesetzt, «Mach dein Herz urbar». Was das genau bedeutet, werden wir im Verlauf dieser Predigt noch anschauen. Der Michi hat erklärt, dass das Volk nicht nur das Nötigste hatte, sondern sogar Luxusgüter. Ihnen ist es wirklich gut gegangen. Sie hatten Überfluss und durch das sind sie immer mehr weggekommen von Gott. Sie sind Götzen angelaufen und haben einfach, ja, sind auf die fokussiert, auf die fremden Götzen. Wenn wir beim Kapitel 10 startet, heisst es im Vers 1, Israel war ein üppiger Weinstock und trug viele Früchte. Doch je wohlhabender die Menschen wurden, desto mehr Altäre bauten sie für ihre fremden Götter. Je schöner das Land wurde, desto prachtvoller gestalteten sie die Götzenstatuen. Und auch im Hosea 13,6 wird etwas Ähnliches gesagt. Und zwar heißt es, doch sobald du gegessen hattest und satt warst, bist du hochmütig geworden und hast mich vergessen. Den Israeliten ist es wirklich gut gegangen. Sie haben einfach alles gehabt, sie haben Überfluss gehabt. Und aus dem Grund sind sie immer mehr von Gott weggekommen. Man könnte fast meinen, sie haben Gott nicht mehr gebraucht. Ihr Herz war Gott gegenüber Teil wegen diesen fremden Götter. Und durch das sind sie auch Gott gegenüber immer heuchlerischer geworden. Sie haben diesen Götzen angefangen, Danke zu sagen. Sie haben all das Gute, was ihnen passiert ist, haben sie auf die Götter geschoben, dass die ihnen geholfen haben. Und sie haben nicht mehr Gott Danke gesagt. Sie haben sogar Örtlichkeiten genommen von Gott und haben sie entheiligt. Das heisst, wir finden im Buch Hosea den Ort Bethel. Und dort, der Ort, also Bethel heisst Gottes Haus. Und dort haben sie diesen fremden Götzen angefangen zu opfern. Sie haben dort die fremden Götzen aufgestellt. Und durch das ist es zu Bethaven geworden. Was heisst Haus von der Bosheit. Die Israeliten haben sich abgewendet von Gott. Und durch das hat Gott gesagt, ich werde all die Altäre für die fremden Götze und all die Götzenstatuen werde ich zerstören. Man könnte fast meinen, er hat es einfach satt gehabt mit den Israeliten. Sie haben schon früher eine richtig üble Sünde gemacht. Und das hat sich einfach durchgezogen bis zum Hosea. Immer wieder sind sie auf Abwege gekommen, immer wieder haben sie Falsches gemacht. Obwohl schon der Mose das Volk gewarnt hat, sie sollen nicht fremden Götzen anlaufen, sie sollen die Statuen zerstören. Wir lesen sogar in den ersten zwei von den 10 Geboten, du sollst keine anderen Götter neben dem Gott von Israel haben und du sollst kein Bildnis machen und dich von dem auch nicht niederknien. Sonst du sollst die Sachen zerstören. Und sie haben es nicht gemacht. Sie sind einfach diesen Götzen angelaufen und haben die Götzen sogar noch schöner gemacht. Aber nicht nur das. Sie sind sogar auch diesen Königen angelaufen und haben angefangen, diesen Königen mehr vertrauen wie Gott. Aber Gott sagt, dass die Götzen und die Könige all vergänglich sind. So sagt er es im Vers 7 im Hosea 10. Samaria geht unter, sein König treibt wie ein Stück Holz auf dem Meer. Oder wie es in anderen Übersetzungen heisst, wie Schaum auf dem Wasser. Aber egal, ob es jetzt ein Stück Holz oder Schaum ist, beides ist vergänglich und beides wird richtig einfach weggeschwemmt von dem Wasser. Und so wird auch Gott die Götze und die Könige wegschwammen, weil sie sind all vergänglich. Aber Gott ist der, der ewig ist. Im Vers 8 heisst es dann auch weiter, dass er auch die Kulthöhen von ihnen wird zerstören. Auf diesen Kulthöhen haben sie auch die Altäre gebaut für die Götze. Das sind die Orte, die so heilig sind für die Götze, aber nicht für Gott. Und auch die wird Gott zerstören. Gott hat all das gemacht, weil die Israeliten ihr Herz als Vergängliche gehängt haben, statt an Gott. Stehen nicht auch wir manchmal in Gefahr, dass wir unser Herz an Vergängliches hängen, statt an Gott? Kann es nicht sein, dass wir manchmal auch unsere Sicherheit aufs Vergängliche setzen? Ich gebe euch 3 Minuten Zeit, um einfach selber zu überlegen, wo stehst du vielleicht in Gefahr, dass gewisse Sachen in deinem Herz den Raum einnehmen, wo eigentlich Gott gehört. Und wo baust du deine Sicherheit oder deine Hilfe auf Vergängliches? Überleg dir das selber oder wenn es dir hilft, darfst du dich auch zu deinem Nachbarn drehen und mit ihm zusammen austauschen. Nehmt euch die 3 Minuten Zeit und dann gehen wir weiter. Israeliten haben aufgehört, Gott zu suchen, weil es ihnen so gut gegangen ist. Aber ich möchte dich, aber auch mich auffordern, dass wir Gott nicht nur dann suchen, wenn es uns schlecht geht oder wenn wir auf seine Hilfe angewiesen sind, sondern dass wir auch dann Gott suchen, wenn es uns gut geht, dass wir ihm auch dann können Danke sagen. Gott hat mit seinem Volk Grosses vorgehabt. Er hat eigentlich aus seinem Volk eine grosse Ernte und reiche Frucht wollen, dass dort daraus entsteht. Im Vers 12 nutzt der Hosea ein landwirtschaftliches Bild vom Säen und vom Ernten. Der Hosea nimmt mit Absicht Bilder, die sie verstehen. Und ich schmücke das Bild jetzt nochmal ein bisschen aus, damit es auch wir besser verstehen können. Und zwar, stell dir vor, du bist daheim und da ist ein mega schönes Gärtchen. Da ist Erde drin und du tust die Erde auflockern und schauen, dass alles parat ist. Du tust vielleicht sogar noch ein bisschen düngen oder was auch immer. Und nachher machst du da die Rillen drin, damit du die Sämli säen kannst. Dann nimmst du die Sämli, tust die Sämli einpflanzen. Du möchtest ja das Tomatli daraus wachsen, darum hast du die Tomatensämli genommen. Und dann tust du alles parat machen, tust es begüssen und hoffst, dass die Tomatli auch gleich wachsen. Und nach ein paar Wochen siehst du schon die ersten Pflänzchen kommen. Dann geht es noch ein bisschen. Und irgendwann siehst du die richtig saftigen Gurken in deinem Gärtchen rein. Die jetzt genau aufgepasst haben, merken vielleicht, wie können aus Tomatensämli Gurken wachsen? Das funktioniert doch gar nicht. Und genau um das geht es auch in dem Bild, wo der Hosea am Volk sagt. Er sagt es mit den folgenden Worten. Sät für euch, wie es der Gerechtigkeit entspricht. Erntet nach der Maßgabe der Gnade. Macht neues Land urbar. Und es ist an der Zeit, den Herrn zu suchen, bis er kommt, um Gerechtigkeit auf euch regnen zu lassen. Unrecht habt ihr gepflügt, Bosheit geerntet und die Frucht der Lüge gegessen. Denn du hast auf deinen Weg vertraut und auf die Menge seiner Helden. Das Volk Israel hat Verderben gesät und Bosheit geerntet. Sie haben das geerntet, was sie gesät haben. Gott aber sagt, sie sollen Gerechtigkeit säen und sie sollen dann auch das Gute können ernten von dem. Sie können nicht das eine säen und das andere ernten. Wenn du Tomaten möchtest, musst du auch Tomaten säen. Das ist doch logisch für uns. Also wenn du Gutes säst, erntest du auch Gutes. Um das Gute aber zu säen, wo Bosheit ist, muss zuerst der Boden erneuert werden. Das sagt der Hosea in der Mitte vom Vers 12. Und dort sagt er, macht euch neues Land urbar. Das heisst, sie sollen ihr Herz erneuern. Sie sollen die falsche Frömmigkeit ablegen, die Bosheit ausroden. Und früher haben sie das mit einem Pflug gemacht. Das heisst, sie sollen wirklich die Erde auflockern, das Böse rausnehmen, damit das Gute drin wachsen kann. Damit sie Gutes anfangen säen können. Aber ich glaube, das Bild, das der Hosea da bringt, ist für uns wahrscheinlich nicht so fern. Weil auch das, was wir säen, werden wir ernten. Das heisst, ich habe das auch erlebt in meinem Leben. Zum Beispiel ist meinem Papi Ehrlichkeit mega wichtig. Und das hat er uns von klein auf beigebracht, uns Kind. Und durch das ist das nahe dies nahe an mir mega wichtig geworden, Ehrlichkeit. Und durch das hat mein Papi Ehrlichkeit in mich hineingesät. Und ich bin jetzt wie die Frucht daraus geworden. Oder in mir ist die Frucht gewachsen. Das heisst, als ich vor ein paar Jahren im Tschad war, in Afrika, habe ich mit Erst- bis Drittklässler zusammengearbeitet. Die Kinder durften zu mir kommen, um Büchli anzuschauen. Aber ich habe immer wieder Büchli kaputt vorgefunden. Im Regal, auf dem Boden oder wo auch immer. Und dann habe ich angefangen zu sagen, kommt zu mir, wenn euer Büchli kaputt geht. Ich bin nicht böse auf euch, wenn es passiert. Das kann passieren, das ist nicht schlimm. Aber sagt es mir, mir ist Ehrlichkeit wichtiger. Und die Kinder haben mit der Zeit das Vertrauen gefasst und sind zu mir gekommen und haben gesagt, es tut mir leid, ich habe das Büchli kaputt gemacht. Und so habe auch ich ein bisschen Ehrlichkeit in sie hineinsehen dürfen. Im Neuen Testament wird das Bild vom Säen und vom Ernten auch wieder aufgegriffen. Und zwar sagt der Paulus, der Galater, täuscht euch nicht, Gott lässt sich nicht verhöhnen, denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Wenn wir Gutes säen, werden wir auch Gutes ernten. Das geht schlussendlich auch um das, was zukünftig ist. Der Vers meint nicht, dass wenn wir hier auf der Erde Gutes säen, werden wir automatisch auf dieser Welt Gutes ernten. Das ist ja oft so, dass wir das manchmal auch nicht so sehen. Oder dass es uns trotzdem schlecht gehen kann. Aber der Vers sagt ganz klar, wir säen auf dieser Erde gut, damit wir im Himmel das ewige Leben haben können. Das heisst, das Ziel ist das ewige Leben, die Ewigkeit bei Gott. Und das dürfen wir dank Jesus erreichen. Durch seinen Tod am Kreuz hat er den Weg zu Gott frei gemacht. Er hat die Schuld und all das Schlechte, all die Bosheit auf sich genommen, damit wir den freien Zugang dürfen haben zu Gott. Und so können wir das Ziel erreichen. Gott hilft uns, unser Herz zu erneuern und für das Gute vorzubereiten. All das Böse können ausruhen. Wie es der Hosea mit dem Vers sagt, macht neues Land urbar. Er fordert die Israeliten auf, das Land zu erneuern, wie mit dem Pflug. Er sagt, rodet das Alte aus, damit ihr könnt zurückkommen zu mir. Vernichtet die Götzenstatuen, vernichtet die Altäre von diesen Götzen kaputt machen, damit das Land urbar wird, erneuert wird, wieder fürs Gute gebraucht wird. Das sollen auch wir mit unserem Herz machen. Unser Herz erneuern, unser Herz urbar machen, damit wir uns auf Gott ausrichten können. Das heisst, wir sollen die Sachen in unserem Leben entfernen, die uns daran hindern, Gott näher zu kommen. Und da möchte ich euch auch wieder eine Frage stellen, oder besser gesagt zwei. Was ist das, was dein Herz daran hängt und dich wegbringt von Gott? In welchem Bereich solltest du dein Herz urbar machen? Überleg dir vielleicht auch gerade ganz konkret einen Schritt, wie du dein Herz urbar machen kannst. Ich gebe euch nochmal 3 Minuten Zeit, bevor wir zum Abschluss kommen, dass ihr euch das selber nochmal überlegt. Wie kann ich das machen? Oder dreht euch zu eurem Nachbarn, wie es euch lieber ist. Und besprecht das miteinander. Was können wir machen? Was ist das, was wir ausrotten müssen? Ich gebe euch 3 Minuten Zeit. Wenn du jetzt etwas gefunden hast, was du möchtest wirklich tun, dein erster Schritt für das, dann schreib dir das auf. Mach es fest. Zum Abschluss möchte ich euch einladen, dass wir miteinander beten, dass jeder von uns das Herz urbar machen kann, das Herz erneuern kann und dass das Alte ausgerottet werden kann in unserem Herz, damit es Platz hat fürs Gute. Ja, Vater, ich danke dir, dass du bei uns bist und dass du deinen Sohn für uns gegeben hast, dass Jesus uns hilft, dass wir all das Schlechte können ausrotten aus unserem Herzen, dass das Böse weggeht und dass wir unser Herz erneuern können mit dem, was du parat hast. Dass unser Herz urbar gemacht wird für dich, dass wir uns freuen dürfen auf die Ewigkeit, dass das unsere Ernte ist, dass wir gut sein können und auch gut ernten dürfen. Danke, dass du bei uns bist und uns hilfst in diesem ganzen Prozess hinein. Du siehst, was jeder Einzelne jetzt für sich möchte festmachen und was er herausgefunden hat, was vielleicht schlecht ist, was uns von dir trennt. Hilf uns, dass wir das wirklich wegtun können, dass wir ja, einfach mit dir noch enger dürfen verbunden sein und näher zu dir dürfen kommen, dass nichts zwischen uns stehen darf. Amen.